gießen, dir die Ehre geben. Und Herr, wir möchten gern unseren Blick schärfen auf das, wer du bist, wie du bist, was du uns gesagt hast und was du für uns getan hast. Amen. Ein biblisches Liebesdrama ist diese Geschichte von Gott und Mensch. Ein biblisches, warum? Weil Gott uns genau das in seinem Wort in der Bibel hinterlassen hat. Ist doch komisch. Ihr könnt mal gerne gucken, so durch die Geschichten der Gemeindebünde, der christlichen Gemeindebünde. Und alle paar Jahre gibt es große Aktionen, vor vielen Jahren auch bei uns in der, im Bund FEG, Aufbruch Bibel, Schwerpunkt Bibel, Fokus Bibel, Aktion Bibel. Anscheinend müssen wir uns immer wieder selber gegenseitig auf den Wert der Bibel fokussieren. Das geht uns verloren. Im Kampf unseres Alltags geht uns das irgendwie verloren. Komisch, gell? Wie viele Dinge. Ich meine, der Herr kennt uns ja. Warum feiern wir immer Abendmahl? Tu dies zu meinem Gedächtnis. Es ist doch so zentral, dein Heilsgeschehen an uns. Und es gerät uns aus dem Fokus. Und Jesus sagt, ich weiß es doch. Deswegen feiert bitte Abendmahl, damit ihr das fokussiert behaltet, was wirklich wichtig ist. Und ähnlich ist es auch mit der Bibel. Die Bibel ist ein Buch der Rettung, ist ein Buch von unserem Heil. Es ist eine Liebesgeschichte Gottes an den Menschen, wo er sagt, ich liebe euch so unendlich, sehe aber euer Problem und ihr sollt wissen, dass ich euch liebe und dass ich euch retten möchte. Das habe ich euch in meinem Wort hinterlassen. Sein Herz schüttet er eigentlich aus, damit wir das auch in irgendeiner Form einatmen können. Und sagt, Mensch, kommt, verinnerlicht das, lest das, beschäftigt euch damit. Es ist doch so, es liegt mir, Gott, so am Herzen, euch das in dieser Form mitzuteilen. Und seinem Knecht, seinem Schüler Timotheus schreibt er das ja auch so im 2. Timotheusbrief. Da sagt er ja auch schon, Mensch, du mein lieber kleiner Timotheus, schon als du ein kleines Kind warst, als kleiner Steppke, wurdest du doch schon unterwiesen in den heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen können, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Er sagt, guck doch mal hier, verstehst du, welche Weisheit dort in den Schriften ist? Und man höre und staune, die Schriften, als der Timotheus ein kleiner Kerl war, das waren die, die wir grob überschlagen, die Schriften des Alten Testamentes. Schon da sagt er, weißt du, welche Weisheit du darin findest? Diese Weisheit findest du dort drin, dass du durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wirst. Verstehe das von vorn bis hinten, dieser Atem der Rettung, deiner Heilung, deines Heiles in diesen Worten geatmet wird. Denn jede von Gott eingegebene Schrift, eigentlich heißt es hier von ihm gehaucht, von seinem Pneuma, von seinem Atem, von seinem Geist eingegebene Schrift. Gott atmet ein in diese Schrift, damit wir, atmet aus ist besser, Gott atmet aus in die Schrift, damit wir dieses Pneuma, diesen Geist Gottes einatmen. Und er sagt, und diese von Gott eingegebene Schrift, wir nennen es heute die Bibel, wir sagen, Herr, wir vertrauen darauf, dass es das sein wird, ist nützlich. Das nützt uns zur Belehrung. Wer lässt sich schon gerne belehren? Welcher Belehrte sagt, oh, es ist nützlich, dass ich belehrt werde? In Wirklichkeit sagt Gott, ich möchte gerne dein Lehrer sein. Ich gestatte dir, in mein heiliges Klassenzimmer reinzukommen. Ich möchte dich gerne unterrichten. So wertvoll bist du mir, dass ich dein persönlicher Coach werden möchte. Ich möchte dich lehren dürfen. Komm, nimm Platz in meinem Klassenzimmer. Ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Und auch zur Widerlegung. Glaube mir, manchmal hilft es dir, wenn ich dir sage, Achtung, pass auf, das ist, glaube ich, eine Sackgasse. Was geben wir Geld aus? Für Navigationssysteme, bei denen auch vorkommt, wenn möglich, bitte wenden. Zum Glück. Manchmal bewahrt uns das vor Schlimmerem. Und Widerlegung heißt auch, dass Gott dir manchmal sagt, hey, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte Lenkrad umdrehen. Glaube mir, das hilft dir. Ich liebe dich doch, Menschenskind, im wahrsten Sinne des Wortes. Zur Besserung. Gott wünscht mir gute Besserung. Gott sagt, oh Mensch, Menschenskind, ich sehe doch, wie es bei dir ausschaut. Ich wünsche dir gute Besserung. Ich möchte dir helfen zu deiner Besserung, dass du besser wirst. Jeder, der von uns in irgendeiner Geschichte, im Sport, in Musik, im Schauspiel oder in irgendeinem Handwerk zu einer richtig, richtig guten Qualität gebracht hat, wird irgendwann mal am Ende seines Lebens sagen, da hatte ich einen guten Lehrer, da hatte ich einen guten Professor oder da hatte ich ein tolles Buch, an dem ich mich orientiert habe. Wir sind alle durch gute Lehrer in dem gut geworden, in dem wir eben jetzt irgendwo gut sind, was es auch immer ist. Es gibt ja unzählig viele Sachen. Und Gott sagt, genau dazu hast du mich. Ich möchte, dass du zu einer Meisterschaft, zu einer Qualität aufsteigst. Und ich persönlich bin mir nicht zu schade dafür, durch das Wort, in das ich ausgeatmet habe, dich zu lehren, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Klingt so schlimm. Sag mal zu Schülern, es ist toll, dass wir dich erziehen dürfen. Da sagen die, lass mich in Ruhe. Ist aber eigentlich einfach nur, du wirst irgendwo hingezogen, auch im eigentlichen Wortsinn. Er sagt, ich ziehe dich irgendwo hin, wo es gut ist, wo die Sonne scheint. Manchmal ziehen wir auch so eine Pflanzenzucht oder eine Viehzucht. Ziehen wir irgendwo hin, wo wir merken, da ist es gut. Da hast du den richtigen Dünger, da hast du den richtigen Nährstoff, da hast du die richtige Sonne. Dort wirst du dich entfalten können. Dort wirst du auch verstehen können, was Gerechtigkeit in meinen Augen eigentlich ist. Denn letztendlich weißt du, Mensch, ich liebe dich so sehr. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Weißt du eigentlich, was ich in dir sehe? Weißt du eigentlich, wie ich dich eigentlich gemacht habe? Weißt du eigentlich, was in dir steckt? Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich freue, wenn wir diesen Weg miteinander gehen? Und auf einmal kann ich denken, ah, okay, das alles hinterlässt du mir in der Bibel. Das ist ja gar nicht so schlimm mit, oh je, Bibelstunde und wir lesen lauter komische alte Wörter, die wir sowieso nicht verstehen. Und wenn ich die Fernsehzeitung links habe und die Bibel rechts, dann weiß ich, wo die Automatismen hingehen. Wir kennen uns ja. Bitte nicht vergessen, in der Bibel verbirgt sich das Geheimnis der Liebe Gottes. Da sagt er, Leute, da habe ich euch meinen Weg zur Rettung beschrieben. Und wenn du gerettet bist, noch viel weiter drüber hinaus, wie du eigentlich sein kannst. Was ist nicht alles eigentlich möglich? Also, ist ja schon mal ein guter Anfang, dass wir in einen Gottesdienst gehen. Ich meine, so an einem Sonntagmorgen kommt ja auch nicht oft vor in den letzten Tagen, dass es mal nicht regnet. Da hast du viele Möglichkeiten. Und nicht die allererste ist, du setzt dich hier irgendwo ins Souterrain, in einen kleinen Raum und hörst dir eine Predigt an. Aber immerhin, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Aber letztendlich gibt uns ja Gott auch seine Bibel dafür, dass er sagt, ah ja, ich habe die doch auch auf dem Handy. Ich weiß sogar die ganz vielen verschiedenen Übersetzungen. Ich kann dir sogar sagen, welche die guten und die weniger guten Übersetzungen ist. Wir kennen uns ja alle aus. Aber sag, Mensch, hol sie mal wieder raus. Guck mal wieder rein, wie Gott sich dort uns mitgeteilt hat. Dass Gott etwas schreibt, wo er sagt, da wirst du gerettet. Es ist ein Buch deines Heils, das setzt irgendwo auch voraus eine gewisse Heillosigkeit. Gott sieht unsere Heillosigkeit. Gott sieht, Leute, ihr seid in so einer Not, ihr müsst gerettet werden. Ich sehe doch, wie verwahrlost ihr seid. Deswegen hinterlasse ich mich euch in dieser Art und Weise. Und manchmal ist es wichtig, dass wir auch die Bibel als so ein Buch des Heils verstehen. Dass wir merken, wie Gott eigentlich ist. Und heute, ihr habt es vielleicht gesehen in der Überschrift, vielleicht auch in den Liedern schon, es geht um das Thema Schöpfung. Und Schöpfung ist mir deswegen so wichtig, weil ich glaube, wenn wir Schöpfung Gottes verstanden haben, verstehen wir sein Herz viel mehr. Verstehen wir, dass die Bibel ein großes Ringen um das Heil des Menschen ist, eine große Liebesgeschichte, wo Gott uns mit seiner Liebe verfolgt. Und ich glaube, dass uns die Tatsache, dass wir Schöpfung sind, dass es alles Schöpfung ist, dass die uns die Augen öffnen dafür kann, wie es eigentlich aussieht und was das alles mit dem Heil, mit Gottes Herzen und auch mit seinem Wort zu tun hat. Wir können sie ja manchmal noch bestaunen hier, einfach mal so, wer macht das schon von uns? Einfach mal so 5 Minuten so eine Tulpe angucken und einfach mal gucken, ja, wie genial ist das denn? Immer wieder gibt es kleine Hinweise, wo wir die Schöpfung in ihrer eigentlichen Schönheit bestaunen können. Wie war das denn eigentlich mal? Dieser sichtbare Beweis der Kreativität Gottes, irgendwo die Liebe zum Detail, dieser Einfallsreichtum, wie viel Ästhetik ist doch immer noch da hinter dem, was wir Schöpfung nennen. Es ist eine Vielfalt. Wie groß ist das eigentlich? Guckst du mal mit dem Fernrohr in den Himmel, am Anfang siehst du Sterne und irgendwann wird das ganze Ding mal so dreidimensional, je länger du da reinguckst. Erstarrst du in Ehrfurcht vor einer Größe, die du dahinter auch nur erahnen kannst. Und der Mikrokosmos genauso. Je größer du das Mikroskop stellst, du erstarrst in Ehrfurcht vor diesem Detail, vor der Genialität in dem Detail. Ich möchte jetzt mal einige wenige Verse aus dem Schöpfungsbericht vorlesen. Wir haben es hier mit Schöpfung zu tun. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Schöpfung. Wir haben hier Schöpfung. Gott schuf Himmel und Erde. Wenig später, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Licht ist Schöpfung. Licht ist Schöpfung. Manchmal überlassen wir das unseren analytischen Vorgängen, um jede Form von Licht zu beschreiben. Zuallererst haben wir hier Schöpfung, Gott gemacht. Und Gott sprach, ich bin schon in Vers 9, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Schöpfung. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Schöpfung. Und Gott hat sich das angeguckt und hat gesagt, gut, gut. Gott sah, dass es gut war. Wenn du heute guckst im Fernsehen, was siehst du, wenn du Bilder von den Meeren siehst? Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras. Und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden. Schöpfung. Ein jeder nach seiner Art mögen sie Früchte tragen, diese Bäume, in denen wiederum ihr Same ist. Und es geschah so. Und wie zur Bestätigung lesen wir das dann immer gleich nochmal. Und Gott ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Was für eine Idee. Herrlich, Früchte, in denen ist ihr Samen, damit dieser Kreislauf immer weitergeht. Und Gott machte 2 große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere. Schöpfung. Und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Und dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regieren und schieden Licht und Finsternis, dass es einen Übergang gibt von Licht zu Finsternis, dass beides bei uns vorkommt. Und Gott sah, dass es gut war. Wie gut ist das denn? Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Und Vögel sollen fliegen. Nicht nur auf der Stange sitzen, fliegen unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische. Und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Alle gefiederten Vögel, wir hatten sie schon, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, mehrt euch, erfüllt das Wasser im Meer, die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Und Gott sprach, nicht nur das Wasser, nicht nur die Luft, auch die Erde. Bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh. Sogar, man höre und staune, Gewürm und die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und das Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Die ganze Welt ist Schöpfung. Schöpfung. Alle diese Bilder sind zu einem Zeitpunkt gemacht worden, jenseits von Eden. Nachparadiesischer Zeit. Wir wissen nicht, wie viele Minuten der Hase da noch gelebt hat, nachdem man ihn fotografiert hat. Wir wissen es nicht. Die Schöpfung heute, wir haben es auch in dem Lied von Peter Strauch gerade gehört, die Schöpfung seufzt. Sie ängstet sich, sie sehnt sich nach der Erlösung, sie leidet unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Das sagt uns Gott, das atmet er in sein Wort ein. Leute, wir haben hier ein Problem. Aber immer wieder gibt es diese geschenkten Momente, bei denen wir so eine Ahnung davon kriegen können, wie das eigentlich alles mal war. Ihr habt doch auch auf eurem Handy, auf eurem PC, ihr habt doch die Dateien voll von diesen Momenten, wo wir merken, oh, da ist die Schöpfung. So, wie schön ist das doch eigentlich. Wir haben doch die Bilder alle bei uns. Wunderbar, wie schön, wie gut. Und wie oft haben wir jetzt Gott gehört, dass er sagt, ja, ist gut. Wie gut ist das denn? Und dann kannst du ihn vielleicht mal flüstern hören. Ist von mir, was du da siehst auf deinem Bildschirm. Hab ich gemacht. Von mir. Hörst du? Schöpfung ist gut. Gott darf in aller Unbescheidenheit sagen, ist genial. Gott muss sich nicht verstecken. Nein, nein, in aller Demut habe ich doch nicht gemacht. Doch, Leute, habe ich gemacht und es ist gut. Gott darf das sagen. Das hat einen Wert, was du da siehst. Ein Wert, der über den Weltmarktpreis hinausgeht. Ist von Gott. Wenn alles nur Zufall wäre, mal so ein kleiner Gedanke nebenbei, wenn es Gott nicht gäbe, brauchst du nicht über Wert zu reden, weil unsere Wertvorstellungen in sich wertlos wären, weil wir ohne Wert wären. Dann musst du neu nachdenken über das Wort Wert, über Worte, die etwas mit einem Wert versehen, Ästhetik, Schönheit. Du musst diese ganzen Begriffe neu füllen oder ehrlich gesagt leer lassen, weil nämlich nichts mehr zählt. Wenn es keinen Gott gibt und alles Zufall ist, zählt nichts. So bekommen Dinge ihren Wert. Gute Naturwissenschaft erforscht die Wunder, macht sie aber nicht. Uns Christen gefällt es manchmal, gell, so Naturwissenschaft-Bashing. Oh, die bösen Naturwissenschaftler. Oh, da sind wir nicht gut, wir Christen. Gute Naturwissenschaft macht eine richtig, richtig gute Arbeit und wir selber werden doch auch blind für die Wunder der Schöpfung. Gell? Wir sind doch da nicht besser. Wie werden wir blind für die Wunder der Schöpfung? Das Wetter ist nicht das Ergebnis der Wetterforschung. Das Wetter ist Schöpfung. Wie oft schauen wir aus dem Fenster ein Gewitter an und können so viel erklären. Was können wir erklären mit Kaltfront und Warmfront und Luftdruck und Kumuluswolken und wie sie alle heißen und elektrostatische Aufladung, die sich entlädt. Wir können erklären, wie ein Blitz entsteht. Wir können erklären, wie weit ein Donner weg ist. Und wir erklären und erklären und erklären und erklären und vergessen die Schöpfung. Und sagen, oh Herr, Schöpfung. Schöpfung. Ich bin da selber ganz schlecht. Ich bin, glaube ich, ein schlechter Kunde beim Friseur. Wenn ich zum Friseur komme, ich genieße das einfach da zu sitzen, um meine Ruhe zu haben. Ich demonstriere das auch immer gleich, indem ich dann die Augen schließe. Jetzt sind Friseusen unterschiedlich gestrickt. Die eine sagt, endlich muss ich mal kein Vollbabbeln. Endlich darf ich auch mal meine Ruhe haben. Eine andere Friseuse wiederum sagt, ich brauche meine Anzahl Worte pro Minute und die muss ich jetzt einfach auch an dir loswerden. Und dann gibt's halt die Gespräche. Worüber unterhält man sich? Übers Wetter. Egal, wie das Wetter draußen ist, man unterhält sich übers Wetter. Und ich rede dann auch nicht über Schöpfung. Ich sage dann die Plattitüden einfach, die man halt dann so los wird, und bin blind geworden für Schöpfung, die um mich rum ist, überall Schöpfung. Manchmal sagen wir, dass die Brille der Wissenschaft den Blick auf die Schöpfung verdunkelt. Vielleicht auf den ersten Blick, wenn wir es nur bei diesem Blick behalten. Wenn ihr das Zitat von Werner Heisenberg nicht kennt, die meisten werden es kennen, dann jetzt. Einmal sollte man das gelesen haben in seinem Leben als Christ. Das ist kein frommer Spinner, das ist ein Physik-Nobelpreisträger gewesen. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Sagt einer, der weiß, wovon er redet. Und zwar der weiß, wovon er redet aus wissenschaftlicher Sicht. Wunderbar. Die Welt ist Schöpfung und damit ist auch der Mensch Schöpfung. Sogar der Mensch. Gott schuf den Menschen nämlich auch zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Alles, was ich euch als Schöpfung zur Verfügung gestellt habe. Bei uns ist es doch nicht anders als bei den Tieren. Das Bild, ja, die sind jetzt schön geschminkt und so weiter und der Fotograf hat wahrscheinlich ein paar Versuche gebraucht. Nach paradiesischer Zeit. Die beiden befinden sich, obwohl sie so ein bisschen hergerichtet sind, genauso wie wir alle, die wir hier hocken, jenseits von Eden, nach dem Paradies. Wir befinden uns hier alle unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit, entstellt durch die Sünde der Welt. Wir haben es auch gerade gesungen, dass der Mensch entstellt ist durch die Sünde. Wir alle sind Opfer und Täter der Sünde. Ihr konntet euch alle nicht dagegen wehren, dass man sich an euch schuldig gemacht hat, in welcher Form auch immer. Wir alle sind Opfer der Sünde. Und wir alle sind auch Täter der Sünde. Wir alle haben auch Spuren der Sünde an unseren Mitmenschen hinterlassen. Ob wir das sehen oder nicht, wir alle sind Opfer und Täter der Sünde. Und hinter uns verbirgt sich die liebevolle Schaffenskraft des kreativen Kreators. Das heißt einfach nur des Schöpfers. Gott. Gott. Nochmal dieser Vers. Gott schuf den Menschen nicht einfach nur, sondern zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er dich und dich und dich und dich und dich. Du bist nicht nur wunderbar gemacht, in dir schlummert die Ebenbildlichkeit Gottes. Echt, wirklich? Nein, Clemens, tut sie nicht, bei mir nicht. Doch, doch. Kennst du das Musical Phantom der Oper? Wie entstellt auf den ersten Blick. Und wie schön, wenn man mal genauer hinschaut. Deine Gottes-Ebenbildlichkeit ist da. Kannst du dir das vorstellen? Als Gott gesagt hat, jetzt schaffe ich dich mal. Ah, heute nehme ich mir mal die Elke vor. Wer steht denn da jetzt Modell? Ach, Gott sagt, ich stehe mir selber Modell, wenn ich die Elke schaffe. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Er hat sein Ebenbild in jeden von uns hineingelegt. Schlechte Nachricht, bei deinem Nächsten auch. Gott, der Herr, blies dem Menschen den Odem des Lebens in die Nase. Das Pneuma Gottes, was wir finden in der Bibel, finden wir auch in jedem Menschen. Den Atem Gottes, gleiches Wort, den Hauch Gottes, den Geist Gottes. Und Gott hat nicht nur gesagt, ich schaffe die mal genial, ich schaffe die zu meinem Ebenbild, sondern er hat sie in Beziehung zu sich geschaffen. Gott segnete sie. Das heißt, er geht zum Menschen hin und sagt, gut gemacht. Ich spreche dir Gutes zu, du mein Ebenbild. Und ich möchte mit dir in Kommunikation treten. Ich beginne den Dialog mit dir. Du bist eine Schöpfung zum Bilde Gottes und du bist zur Liebesbeziehung mit Gott geschaffen. Das ist die Idee hinter dir. Wenn du dich mal fragst, was soll ich hier? Gott hat jeden von uns geschaffen zur Liebesbeziehung mit sich selber. Das war seine Idee. Ich bin die Liebe, ich schaffe dich als mein Ebenbild, damit meine Liebe in dir arbeitet und Liebe wird ja erst dann wirksam, wenn sie fließt, damit sie zu mir zurückfließt und zu deinem Nächsten auch. Ganz einfach. Und Gott hat den Menschen geschaffen und sagt, das war nicht nur genial, das war super genial. Was für eine Idee, da bin ich angekommen. Das klingt dann in der Bibel und er sagt, und es war sehr gut. Er sagt ja nicht nur, es war gut, es war sehr gut. Diese Liebe Gottes ist der Motor hinter aller Schöpfung und hinter aller Beziehung, die er mit den Menschen möchte. Im Paradies war an alles gedacht, was Liebe fließen lassen kann zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an die Menschen und das beginnt mit der Schöpfung. Wenn ich die Schöpfung verstehe, dann verstehe ich die Liebe Gottes. Dann verstehe ich auch, dass Gott die Liebe ist. Und vielleicht verstehe ich dann auch den Schmerz Gottes. Wir wissen, danach kam dann dieser Sündenfall. Vielleicht kannst du dann auch besser verstehen, wie es Gott das Herz bricht. Wenn ihm diese Lieblosigkeit, dieser Liebesentzug präsentiert wird. Und dann verstehe ich vielleicht auch sein nimmermüdes Werben um das Herzen des Menschen. Nicht um die frommen Worte, um das Herz des Menschen, um die Liebe des Menschen. Dann verstehe ich vielleicht auch seine Liebesinitiativen, die dich durch die ganze Bibel, durch die Geschichte des Heils hindurch begleiten. Dann verstehe ich vielleicht auch den Liebestod am Kreuz. Was für eine werbende Liebesinitiative Gottes, um das Herz des Menschen zurückzugewinnen. Und dann verstehe ich vielleicht auch, warum das erste und wichtigste, oberste Gebot ist, du sollst Gott, den Herrn, lieben mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, mit allem, was dich ausmacht. Und warum Jesus sagt, und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist genauso gleich und genauso wichtig. Es ist nämlich aus der gleichen Quelle und da steht über allem. Warum das auf einmal so wichtig ist. Und dann verstehe ich vielleicht auch, warum Jesus sagt, an genau dieser Liebe soll seine Gemeinde erkannt werden. Nicht an der Orthodoxie. Wir alle haben unsere Grenzpunkte. Oh ja, wir sind lieb und freundlich, aber hier ist meine Grenze erreicht. Hier werde ich zum heiligen Kämpfer für das Richtige. Und Jesus sitzt da oben und denkt, wofür habe ich eigentlich gefleht? Mit bebendem Herzen bei dem Vater und habe lauter kleine Rechthaber geschaffen. An der Liebe soll seine Gemeinde, oh, da ist meine Orthodoxie auf einmal nur noch das Zweitwichtigste. Ja, Herr, wenn ich mal tot bin, erkläre ich dir, warum ich Recht hatte. Herr, erbarme dich. Dann verstehe ich vielleicht auch, warum Paulus sagt, die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. All dem, wo du unterwiesen wirst im Wort Gottes, die Hauptsumme, was unten bei rauskommt, wenn das nicht Liebe ist, stelle bitte die Unterweisung in Frage. Und dann verstehen wir vielleicht auch Paulus, warum er sagt, du sollst niemand was schuldig sein, niemand. Doch, sei allen schuldig, sie zu lieben. Das wirst du allen ein Leben lang schuldig bleiben. Das ist das, was wir uns gegenseitig schuldig sind. Und dann verstehe ich vielleicht auch, warum Jesus und auch der Apostel Johannes immer diesen Zusammenhang herstellt zwischen vollkommener Freude und Liebe. Wie oft kommt das vor? Ist Liebe eigentlich so ein minderwertiges Thema, was wir schon nicht mehr hören können in den Predigten? Na, immer predigen die und singen immer von der Liebe und so weiter. Sind wir da schon drüber raus? Sind wir dem schon entwachsen? Sind wir schon zu geistig reif für so ein Thema? Die Bibel redet noch viel mehr über Liebe als ich die letzten 3 Minuten. Das ist und bleibt das Hauptthema des gottgehauchten Wortes, vom Paradies bis zum himmlischen Jerusalem, wann auch immer es uns begegnen wird. Liebe FEG Speyer, die Liebe in der Gemeinde Jesu ist nicht ein oberflächliches Gegrinse, was in nachparadiesischer Zeit die Falten der Sünde weggrinst. Und wir halten uns alle mal an den Händen. Dürfen wir gerne tun, als Zeichen der Liebe, wunderbar gerne. Aber das ist nicht Liebe. Liebe oder damit ist, Entschuldigung, das, damit ist Liebe nicht definiert. Liebe ist etwas, was aus reinem Herzen, aus reinen Augen kommt. Von entstelltem Menschen zu entstelltem Menschen. Oh, wie schwer fällt es uns manchmal, weil unsere Seele, ich meine das nicht die krumme Nase, die wir vielleicht haben, sondern weil unsere Seele von der Sünde entstellt ist. Und von unserer von der Sünde entstellten Seele sagt Gott, kann ich verlangen, dass du aus reinem Herzen und aus reinen Augen deinen Nächsten liebst, obwohl du im ersten Moment nur das von der Sünde Entstellte siehst. Das ist Liebe. Mach das mal. Und dann merkst du, warum das so ein großes Thema ist und warum Jesus darum so ringt und warum es uns so einfach fällt, unsere verfolgten Brüder und Schwestern in Kambodscha zu lieben, aber mein Sitznachbar, da wird schon schwerer. Das ist ein wirklich, das ist manchmal ein richtig geistliches Ringen, dass du den Menschen anguckst und du siehst die Entstelltheit von der Sünde. Und Liebe ist, wenn du dahinter die Schöpfung siehst. Wenn du dahinter den wunderbaren Gedanken, die Ebenbildlichkeit Gottes siehst. Dostojewski mal gesagt, einen Menschen zu lieben bedeutet, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Mensch, Leute, wenn wir das machen, wie sehen unsere Gemeinden aus? Wie sehen unsere Herzen auf einmal aus? Ich glaube, dass es nichts Attraktiveres auf dieser Welt geben kann. Macht es auch mal jeden Morgen im Spiegel, die Schönheit hinter der entstellten Person zu sehen, die Gottes Ebenbildlichkeit hinter dem zerzausten Gesicht. Vielleicht siehst du manchmal deine eigene Entstelltheit. Manchmal, nicht immer. In der Schöpfungsgeschichte ist das alles noch zum Greifen nah. Jetzt ist das sehr, sehr weit ferne und es klingt manchmal noch nach. Aber ich finde es wichtig, dass wir das Wesen der Schöpfung und das Wesen des Paradieses ergriffen haben, weil wir dann nämlich erst den Sündenfall begreifen. Dann verstehen wir die große Katastrophe beim Sündenfall. Und dann verstehen wir auch, warum das Buch der Bibel eine große werbende Liebesinitiative Gottes ist. Warum er uns Zeichen seiner Liebe hinterlässt, von vorne bis hinten, von vorne bis hinten. Sein Ruf in der ängstlichen, geknechteten Schöpfung hallt bis heute noch nach. In der Schöpfung, in seinem geistgehauchten Wort, in dir, in deinem entstellten Bruder und in deiner entstellten Schwester. Und hier präsentiert es uns auf einem silbernen Tablett, damit wir es einatmen. Denn er liebt uns und er möchte uns doch retten. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, danach aber noch ein Lied vorbereitet, Zeichen deiner Liebe. Herr, oft sind wir weg von deinem Herzschlag. Das ist für dich nichts Neues. Du hast gesagt, du bist treu und du hast genau gewusst, was du damit meinst. Herr, wir bitten dich und wir flehen dich an, dass du mit deinem Heiligen Geist dir Raum verschaffst in unserem Herzen. Und damit wir verstehen und erkennen, wer du bist. Und damit uns das frei macht und freudig und liebevoll. Und dein Geist ist ein Geist der Kraft. Herr, wir brauchen dich und deine Hilfe. Amen.